Guten Morgen, wie so immer von mir vielleicht erwartet wird. Ich mache immer so einen Soundcheck. Hört man mich gut? Lautstärke okay? Einigermaßen, genau. Meistens antworten diejenigen, die vorne sitzen. Sehr gut. Okay. Ich freue mich heute beim Gottesdienst dabei zu sein. Ich habe heute erfahren, ihr habt heute das Glück, dass zwei Personen sich für die Taufe entschieden haben. Das freut mich sehr. Meine Predigt ist nicht dem Thema gewidmet, das sage ich schon vorab. Ich werde aber hier und dort ein paar Gedanken trotzdem zu der Taufe und genau zu den Veränderungen mitteilen. Am Anfang möchte ich gerne den Predigttext einmal vorlesen. Das ist aus dem Brief Judas vom Vers 17 bis zum Vers 23. Damit auch diejenigen, die die Bibel jetzt nicht vor Augen haben, den Text vielleicht vor Augen so verinnerlichen können. Ihr aber, Geliebte, gedenkt denn der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötte sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. So, das ist der Predigttext. Ich weiß, dass ich schon nicht der erste Prediger hier stehe, der jetzt über Judasbrief predigt, denn die anderen haben schon über die vorherigen Verse gepredigt. Ich reihe mich wieder in die Predigtreihe. Das tue ich gerne, denn ich vermute, da ich die anderen Prediger nie gehört habe, das sage ich immer wieder, ich vielleicht mal eine zusätzliche Perspektive so eröffne oder anbiete, denn die anderen sind vielleicht bemüht oder nicht bemüht, wie auch immer, das weiß ich ja nicht, vielleicht ein Bild zu zeigen, und vielleicht reiht meine Auslegung leicht aus der Reihe aus, aber das ist dann auch gut so. So, Judasbrief, ganz klein, ganz fein, ein Kapitel mit sehr, sehr viel Stoff, sehr, sehr viel Inhalte, inhaltsreich kann man sagen. Es geht um die Irrlehrer, die irgendwas in den Gemeinden treiben. Und manche Ausleger gehen davon aus, oh, das sind die sogenannten Gnostiker, die philosophisch angehauchte. Kann sein. Die anderen sagen, nee, das sind die anderen, das sind die Menschen, die die Gnade Gottes nicht so richtig verstanden haben, weil sie sagten, okay, das ist Freischein, lebe wie du leben möchtest. Und ich folge genau diesem Auslegungsgedanken, dass es um die Menschen geht, die sich dafür entschieden haben, so zu leben, wie sie halt lustig sind, nach ihren Lüsten zu leben, wie der Predigttext auch sagt. Es geht nicht um die inhaltliche Irrlehre im Sinne des Glaubens, wie Gott ist, sondern inhaltlich geht es um Missverständnisse, um Irrlehren, sei in der Frage der Gnade, der Liebe Gottes, die aus deren Sicht zu einem verantwortungslosen Leben führen kann. Und das möchte der Autor auf jeden Fall korrigieren und spricht ausdrücklich darüber. Wir gehen den Text nochmal durch. Ihr aber, Geliebte, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, dass ihr dann wisst. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Davor zitiert er auch Traditionen, die es gab, zu einem simplen Thema. In den letzten Zeiten werden es Menschen kommen, die Irrlehren verbreiten werden. Das ist die Botschaft, die der Autor vor Augen hat. Und er zitiert unterschiedliche Quellen, die biblischen Quellen, außerbiblischen Quellen. Und hier kommt er zu der eigentlichen Tradition, der er folgt. Das ist die Tradition der Aposteln, des Herrn. Und sie haben auch einreihend in die anderen Schriften, in die anderen Traditionen dasselbe gesagt. Und hier kleine Bemerkung, das wisst ihr, die letzte Zeit des Neuen Testaments ist nicht heute, sondern schon in der Zeit des Neuen Testaments. Das heißt, wir leben seit 2000 Jahren in der sogenannten letzten Zeit. Ich weiß, viele sagen, die Zeichen deuten und zeigen uns, dass wir vielleicht in der letzten Zeit leben, das weiß ich nicht. Vielleicht vergehen 2000 Jahre, vielleicht auch ja vergehen keine 2 Jahre, bis der Herr kommt und alles geschieht, was er geplant hat. Und die Aposteln sollten gesagt haben, denn sie sagten euch, Vers 18, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Die meisten übersetzen das auch so nach ihren gottlosen Begierden, nach ihren gottlosen Wünschen. Ich tendiere zu einer anderen Übersetzung, nicht weil meine Übersetzung besser ist, weil sie mir auch für meinen Gedanken erstmal besser erscheint. Denn das Wort, was hier für Gottlosigkeit genommen wird, kann auch als Frevelhaftigkeit übersetzt werden. Und dementsprechend wäre die wörtliche Übersetzung hier, den sie nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und diese Begierden sind der Frevelhaftigkeiten. Das heißt, anders formuliert wäre dann der Text, die nach ihren frevelhaften Begierden wandeln. Ja? Frevelhaftigkeit ist in diesem Fall ein Gegenpol zu einem frommen Leben. So, das heißt, die entscheiden sich, und das ist die Irrlehre, die entscheiden sich, anders zu leben. Ich sage zumindest bei uns in der Gemeinde immer wieder, der Glaube, der das Leben nicht verändert, wofür der Glaube? Hier haben die Menschen sich scheinbar gesagt, oh, wir sind jetzt gerettet, das heißt, die Menschen waren sehr wahrscheinlich überzeugt, dass sie gerettet sind. Wir sind jetzt gerettet, wir haben die Gnade, wir haben die Barmherzigkeit erfahren und bekommen und haben sie dann das als Grund genommen, nach ihren Frevelhaftigkeiten, nach ihren frevelhaften Begierden. Begierde ist ein Wunsch, meine Seele, alles, was ich möchte. Ich muss gestehen, nicht alles, was ich mir wünsche und alles, was ich mir ob besitzen oder tun möchte, wie auch immer, Gott gerecht ist oder dem entspricht, wie ich vor Gott leben soll, wie ich vor Gott wandeln soll. Hier gestehe ich das einfach, weil ich davon ausgehe, dass es so den meisten geht. Falls jemand sagt, es geht ihm nicht so und er in seinem Glauben so fehlerfrei ist und so gotttreu lebt, kann ich nur empfehlen, ersten Brief von dem Apostel Johannes nachzulesen, der genau das Gegenteil behauptet. Und dem vertraue ich mehr, weil ich mich kenne, die Menschen kenne und den Text von Apostel Johannes auch. Vers 19. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Irdisch gesinnte, manche kennen vielleicht den Text, den Ursprungstext. Es geht hier um die sogenannten Psychikoi, so die manche übersetzen auch ja wörtlich seelisch gesinnte, aber hier ist ja die Elberfelder Übersetzung auch ja ziemlich treffend. Irdisch gesinnte, die niedergesinnte Menschen, die Menschen, die nach ihren Wünschen, nach ihren Lüsten leben. Und das hier ist auch ja dieser Gedanke, die den Geist nicht haben. Und man könnte davon ausgehen, dass die Menschen sich irgendwie verirren. Das ist auch okay, dass die Gläubigen irgendwie ihre Wege gehen können in vielen verschiedenen Fragen. Hier scheint es so zu sein, dass die Menschen sich bewusst entschieden haben, die Kraft der Veränderung, die durch den Heiligen Geist kommt, abzulehnen. Das heißt, es geht hier nicht um Dogmatik und irgendwelche Glaubensprinzipien, es geht hier um die Ablehnung des Geistes, weil der Geist die Wirkung hat, das Leben zu verändern. Das ist der Punkt. Und hier möchte ich gerne so einen kleinen Sprung zu der Taufe auch mal machen, denn die Bibelstelle, die sehr oft zu den Taufen gelesen wird, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 21, da geht es je nach Übersetzung entweder um ein Versprechen, ein gutes Gewissen zu führen oder auch, und da übersetzen viele Übersetzungen aus meiner Sicht auch richtig, um die Bitte, dass derjenige, der die Taufe wahrnimmt, eine Bitte an Gott richtet, von ihm ein gutes Gewissen zu bekommen, ein reines Gewissen zu bekommen. Und es geht um diese Kraft, die wir durch den Glauben, durch den Heiligen Geist bekommen. Es heißt nicht, dass derjenige, der jetzt, oder dass ihr, wenn ihr heute getauft werdet, gestern diese Kraft nicht besitzen könntet, so. Nee, darum geht es nicht. Es geht hier um eine Proklamation, um eine Ausrichtung an Gott. Hier ist ein Drang zu dieser Kraft. Hier ist ein Wunsch, diese Kraft noch präsenter zu bekommen, noch deutlicher zu zeigen, sich selbst, aber auch ja den anderen. Und selbstverständlich hat die Taufe eine Wirkung, theologisch gesprochen, so eine dynamische Gnade, dynamische Kraft der Veränderung. Und es scheint so zu sein, dass die Menschen, die hier beschrieben werden, sich dagegen entschieden haben. Die haben gesagt, nee, wir entscheiden uns, wir lehnen die Kraft des Heiligen Geistes, Kraft der Veränderung ab. Das ist ihre Lehre, die bei diesen Menschen vorhanden war. Denn die haben sich gegen die Kraft der Veränderung entschieden. Deswegen sagt der Autor, ja, das sind irdische Menschen, niedere Menschen, denen fällt den Geist. Und Vers 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch, und das ist ja, erbaut euch das Gegenteil zu dem, was im Vers 19 gesagt wird, das sind Menschen, die Trennungen verursachen. Das sind Menschen, die Zerstörungen verursachen. Ihr aber erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Sie haben den Geist nicht, und es scheint zuerst so zu sein, oh okay, die haben irgendwie die Seele, keinen Geist. Nein, darum geht es nicht. Da wird ein Gegenpol aufgestellt. Es sind irdische Menschen, niedere Menschen, die den Geist, und Vers 20 mit dem Vers 19 verbunden werden. Und da sehen wir, es geht um den Heiligen Geist, den sie ablehnen. Vers 21, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Das sind sehr, sehr wunderbare Worte, die sagen, es geht um die Barmherzigkeit, es geht um die Güte unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das heißt, das ewige Leben, was hier in dem Text, nicht nur jetzt in dem Text, was ich gelesen habe, sondern in dem Brief, der ist ja auch kurz, gesehen wird, das ist etwas, was den Menschen begleitet. Das heißt, diese Barmherzigkeit, die in Jesus offenbart worden ist, das ist die Kraft, die den Menschen auch begleitet zum ewigen Leben, führt zum ewigen Leben. Ja? Das heißt, führt den Menschen durch diese Veränderungen zum ewigen Leben. Ich muss sagen, der Glaube an sich und das Glaubensleben ist nicht für schwache Menschen, im Sinne, ja, wir nehmen auf. Es ist eine Entscheidung für eine Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung, beziehungsweise das Leben, was mit dieser Beziehung kommt, kann auch schwer sein. Wir werden nicht verfolgt, preis den Allmächtigen. Wir können unser Glauben frei ausleben. Es kann aber auch anders sein. Und das ist diese Barmherzigkeit, diese Güte, die den Menschen trägt. Denn es geht darum, dass der Mensch anerkennt, ich aus meiner eigenen Kraft schaffe es nicht. Wenn Gott, wie wir in dem Psalm auch gelesen haben, wenn Gott genau mich anschaut, dann bestehe ich nicht. Darum geht es auch in der Taufe, anzunehmen, anzuerkennen, ich schaffe es nicht. Das ist, ich brauche diese Kraft der Veränderung, um zum ewigen Leben getragen und geführt zu werden. Und Vers 22 und 23, Die letzten zwei Verse, da gibt es unterschiedliche auch Textvariationen und Übersetzungsmöglichkeiten, ob das um zwei Gruppen der Menschen geht oder um drei. Das ist an sich nebensächlich, behaupte ich erstmal so. Es ist selbstverständlich wichtig, ob das zwei Gruppen der Menschen gemeint sind, im Vers 22 und 23, aber generell für den Gedanken ist das am Ende nebensächlich. Ich lese aus der Elberfeld-Übersetzung. Sie hat sich für zwei Gruppen der Menschen entschieden und das ist sehr schön. Und der einen, das ist diese Gruppe, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Das ist die eine Gruppe und wir merken hier, so erbarmt euch, manche übersetzen es leider aus meiner Sicht, bemitleidet, ja, bemitleidet diese Gruppe. Aber es geht im Prinzip um diese Barmherzigkeit, die im Vers 21 angesprochen wurde, die wir im Glauben an Jesus Christus bekommen haben. Wir haben die erhalten, sie führt uns, sie trägt uns. Und es kann vielleicht der Eindruck entstehen, dass die Menschen, die hier angesprochen werden, dass sie die anderen, die ihre Lehrer, sehr stark ablehnen sollen. Kein Kontakt, nichts. Die irgendwie aus dem Leben streichen. Hier sehen wir, barmherzig, seid barmherzig. Ihr habt die Barmherzigkeit empfangen, sie trägt euch und ihr werdet oder ihr sollt zu den Übermittlern der Barmherzigkeit auch sein. Deswegen sagt auch der Vers 22 und 23, habt Barmherzigkeit, erbarmt euch, habt Erbarmen, habt Güte zu den anderen, die zweifeln, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Die zweifeln, rettet sie in Barmherzigkeit, nicht mit dem Gericht, in Barmherzigkeit. Ihr habt die empfangen, sie trägt euch diese Barmherzigkeit, diese Güte und die soll weitergegeben werden an die anderen, um die aus dem Feuer zu retten. Das ist dann ein verbreitetes Bild, das haben wir auch bei Paulus, dass die Menschen, die wie hier diese Irrlehre vielleicht, manche entscheiden sich bewusst für die Ablehnung der verändernden Kraft des Heiligen Geistes, manche unbewusst, weil sie so gelernt haben, nimmt sie, unterstützt sie, dass sie diese Kraft auch bekommen, dass sie zu dem ewigen Leben geführt werden. Und die zweite Gruppe, der anderen aber, erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch bedeckte Gewand hast. Und hier ist eine sehr feine Unterscheidung von dem Bruder des Herrn, von Judah. Erbarmt euch, diese Barmherzigkeit ist da und auf einmal Hass, passt irgendwie nicht zusammen. Und hier wird ja diese Unterscheidung sehr fein gemacht. Wir haben aus dem Propheten Sacharja auch gelesen, Gewand ist hier mit dem nicht gottgerechten Lebenswandel verbunden. Das ist ein Sinnbild. Es geht selbstverständlich nicht darum, dass die Klamotten, die diese Menschen tragen, irgendwie verbrannt werden sollen. Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, dass dieser Lebenswandel abgelehnt wird, gehasst wird. Aber erbarmt euch. Das heißt, Lebenswandel, Ablehnung, ja, Hass, sogar Hass, eine sehr, sehr starke Emotion, das soll gehasst werden. Aber der Mensch, der dieses Gewand trägt oder das Gewand selbst, das Gewand soll gehasst werden. Aber der Mensch ja nicht. Zu dem Menschen gehört ja diese Barmherzigkeit, diese Güte, die gehört dazu. Den anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch bepflegte Gewand hast. Barmherzigkeit zu der Person, Ablehnung zu einem Lebenswandel, der, wie es im Vers 18 heißt, der nach den frevelhaften Begierden geführt wird. Das gehört in die Ablehnung, die Person gehört, die Person soll dann aber mit Barmherzigkeit begegnet werden. Zwei verschiedene Reaktionen. sehr, sehr fein macht das der Autor. Zusammenfassung. Zusammenfassung und was können wir für uns auch dann mitnehmen? Erstens geht es hier um die Menschen, die abgelehnt haben, die veränderte Kraft des Heiligen Geistes. Denn der Glaube, der das Leben nicht verändert, dann stellt sich die Frage, wofür der Glaube? Es geht nicht darum, und das ist ja die alte Diskussion, die im Neuen Testament geführt wird und bis heute geführt wird, muss ich was tun, um das ewige Leben zu bekommen? Darum geht es hier zum Teil auch, aber darum geht es nicht, dass der Mensch, der hier angesprochen wird, etwas tun soll, um diese Güte, diese Barmherzigkeit, die durch den Herrn Jesus Christus gekommen ist, zu bekommen. Sondern von dem Menschen wird erwartet, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Den Heiligen Geist, diese Güte, diese Barmherzigkeit Jesus Christus, die soll den Menschen tragen. Das ist die Kraft der Veränderung. Und dazu ruft der Apostel die Zuhörer auf, die Irrlehre abzulehnen. Die Irrlehre, das sind die Menschen, die die Kraft des Heiligen Geistes ablehnen, die sollen abgelehnt werden. Aber in erster Linie sollen sie in Barmherzigkeit begegnet werden. Die noch zweifeln, die soll man versuchen rauszuholen und die auch dann ermutigen, sich von der Güte, von der Barmherzigkeit verändern zu lassen. Die aber schon so verankert sind, sie sollen trotzdem in Barmherzigkeit mit Liebe begegnet werden, wissend aber, dass dieser Lebenswandel gehasst werden soll. Starke Emotion, starke Emotion. Wo fühlen wir uns angesprochen? Welche Gedanken begleiten uns? Selbstverständlich, wir sind alle auf der Seite der Guten. Wir sind die Guten, wir sind die, hier ermahnt werden, dass wir die anderen mit Barmherzigkeit begegnen. Aber eigentlich ist, wie ich ja am Anfang gesagt habe, sind wir alle so mit angesprochen, auch unser Leben anzuschauen. Wo gehe ich meinen frevelhaften Begierden nach? Wo führe ich, in welchen Lebensbereichen, in welchen Situationen führe ich ein Leben, was das gehasst werden kann? Nicht ich soll gehasst werden, sondern das Handeln an sich soll gehasst werden, wenn es frevelhaft ist. Wo sind wir da auch betroffen? Wo sind wir vielleicht betroffen, wenn wir sagen, boah, das sind Menschen, das sind gottlose Menschen, die sind so, das sind Freveler, wir distanzieren uns von denen. Dann haben wir diese Barmherzigkeit auch vergessen, die wir bekommen haben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Diese Veränderung, die uns zum ewigen Leben führt, die ist auch nicht unsere. Wir lassen uns verändern. Wir nehmen in Anspruch das, was uns gegeben ist. Aber es ist uns gegeben, diese Kraft der Veränderung des Heiligen Geistes. Er soll wirken. Wir sind hier passiv in der Wirkung, aktiv in der Annahme dieser Wirkung. Das heißt, wir können in der Gruppe der Bösen angesprochen werden oder in der Gruppe der Guten angesprochen werden. Hier und dort, zum Glück, ist unser Leben sehr vielfältig. Deswegen mein Wunsch für uns alle ist, dass wir die Kraft der Veränderung in Anspruch nehmen, die Barmherzigkeit der Veränderung, die durch Jesus Christus gekommen ist, in Anspruch nehmen. Und ich wünsche uns allen, dass die Barmherzigkeit, die uns zum ewigen Leben trägt, durch uns zu den Menschen ausgestrahlt wird, zu den Menschen geführt wird, die vielleicht einiges ablehnen. Dass wir zwischen der Person und dem Gewand, dem Lebenswandel, stark unterscheiden. Die Person hat die Barmherzigkeit verdient. Ihr gilt die Barmherzigkeit, die wir bekommen haben. Weil diese Veränderung nicht aus unserer Kraft ist, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.